Gautama Buddha, der Pfad der Vervollkommnung. Vor langer, langer Zeit lebte ein Prinz in einem weit entfernten Land. Bei seiner Geburt wurde ihm prophezeit, er werde entweder ein großer Herrscher oder aber, wenn er das Leid der Welt erkenne, ein erleuchteter Weiser. Sein Vater, der König, der seinen Sohn zu seinem mächtigen Nachfolger auserkoren hatte, beschloss daraufhin, dem Prinzen jegliche Not und alles Elend vorzuenthalten. So wuchs der außergewöhnlich begabte Prinz in Prunk und Luxus auf, heiratete früh und lebte froh und ohne Sorgen. Eines Tages jedoch entkam der abgeschirmte junge Mann den königlichen Aufpassern und er traf auf seinem Wege einen verkrüppelten Greis, einen Fieberkranken, einen verwesenden Leichnam und schließlich einen Asketen. Die Erkenntnis dieser vier Zeichen, Alter, Krankheit, Tod und Schmerz, bewegte ihn tief. Er erkannte die Bedeutungslosigkeit von Wohlstand und Reichtum, sowie die Sinnlosigkeit seines bisherigen Lebens und beschloss, einen Weg zu suchen, der Leid und Not von dieser Erde verbannen sollte. So beginnt die Legende vom nordindischen Prinzen Siddhartha, dessen genaue Lebensdaten, entweder um 500 oder 400 vor Christi, in der heutigen Forschung ebenso umstritten sind, wie es die Frage seiner exakten Herkunft ist. Da es keine schriftlichen Zeugnisse aus dieser Zeit gibt, basiert unser Wissen über sein Leben und sein Werk ausschließlich auf der mündlichen Überlieferung durch seine zahlreichen Anhänger. Und eben diese Überlieferung berichtet uns, wie der durch die vier Zeichen aufgeschreckte Prinz im Alter von etwa 29 Jahren Hof, Frau und Kind verließ und als Asket 6 Jahre lang durch die Welt wanderte. Auf seiner Suche nach Erlösung studierte er sämtliche bekannten religiösen Lehren und verwarf sie wieder, da er sein Ziel nicht erreichte. Schließlich gab er sich den Namen Gautama und widmete sich fortan ganz der Meditation, auf der Suche nach seinem eigenen, dem mittleren Weg als besitzloser Bettelmönch. Eines Tages setzte sich der 35-jährige Gautama an das Ufer des Flusses Neranjara unter eine Pappelfeige und beschloss, dort so lange zu verweilen, bis er die letzte Erkenntnis erlangt habe. In tiefster innerlicher Versenkung fielen alsdann Hass, Begierde und Unwissenheit von ihm ab. Und er erlangte die vollkommene Erleuchtung, Bodhi, die ihn zum ersten Buddha, zum Erwachten machte. Seitdem darf den Titel eines Buddhas nur derjenige tragen, der aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe die Vollendung des Geistes erlangt, das heißt vollkommene Weisheit, Sunyata und grenzenloses, wenn auch distanziertes Mitgefühl, Karuna. Ein Buddha hat bereits zu Lebzeiten das letztliche Heilsziel erreicht, das Nirvana. Dieser eigentlich unbeschreibliche Zustand der Zustandslosigkeit bedeutet den Austritt aus dem Kreislauf des Leidens, Samsara und der Wiedergeburt. In seiner ersten Predigt vor seinen Jüngern formulierte der erleuchtete Siddhartha Gautama diejenigen Thesen, die er 45 Jahre lang bis zu seinem Tode lehrte und die auch zur Basis des Buddhismus wurden. Der mittlere Pfad, dessen Grundlage die vier edlen Wahrheiten bilden. Das Leben im Kreislauf des Daseins ist letztlich leidvoll. Die Ursachen dieses Leidens sind Gier, Hass und Verblendung. Verschwinden die Ursachen, verschwindet auch das Leiden. Der edle achtfache Pfad führt zum Erlöschen des Leidens. Letzterer beinhaltet 8 Orientierungspunkte für menschliches Denken, rechte Anschauung und Gesinnung, die Sittlichkeit, angemessenes Reden und Handeln sowie ein rechter Lebenserwerb und den Zugang zur spirituellen Dimension, Streben, Achtsamkeit und Konzentration. Buddha war weder ein Gott noch ein Prophet. Seine Lehre, Dharma, wurde ihm von keinem höheren Wesen offenbart. Zur letzten Erkenntnis sei er vielmehr allein, durch die eigene innere meditative Schau, Kontemplation gelangt. Diese Erfahrung ist jedem zugänglich, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, so er die Lehre und Methodik Buddhas befolge. Kurz vor seinem Abschied von der Welt hatte Buddha seinen Anhängern empfohlen, seinen Lehren nicht einfach blind zu folgen, sondern diese anhand der eigenen Erfahrungen stets zu überprüfen. Diese Tatsache sowie die hohe religiöse Toleranz gegenüber anderen Glaubenssystemen und die Fähigkeit des Buddhismus, sich mit anderen Kulturen, Philosophien und auch Religionen vermischen zu können, führten zu einer bemerkenswerten Vielfalt in der Weiterentwicklung der buddhistischen Idee. Von den zahlreichen Abspaltungen und Variationen blieben letztlich zwei große Schulen übrig, der Theravada und das Mahayana. Der Theravada, wörtlich Schule der Älteren, ist die letzte der Schulen, die sich ausschließlich auf die im 3. Jahrhundert vor Christi im Konzil von Patna festgelegten Lehren und Regeln beziehen, die im sogenannten Dreikorb, Tripitaka, überliefert sind. Im Gegensatz dazu stehen die Schulen des Mahayana, großes Fahrzeug, die zwar auch den Dreikorb akzeptieren, darüber hinaus aber auch zahlreiche Texte jüngeren Datums in ihren Kanon aufgenommen haben und über keine einheitliche Lehrtradition und Praxis verfügen. Zudem legen die Schulen des Mahayana einen größeren Wert auf die Vermittlung des Weges zur Erleuchtung, während die Schule der Älteren die eigene Erweckung in den Vordergrund stellt. Die zahlreichen Richtungen des Mahayana entstanden erst in nachchristlicher Zeit. Zu ihnen werden unter anderem der Zen-Buddhismus oder die verschiedenen Schulen des Vajrayana, des tibetischen Buddhismus, gezählt. Erst Buddhas Nachfolger haben aus der ursprünglich philosophischen Lehre, die keinen Gott, keine Seele, keine Kasten und keine sozialen Unterschiede kennt und somit als Gegenkonzept zum indischen Brahmanismus gesehen werden kann, eine Lehre unter religiösen Aspekten gemacht. Die Frage, ob der Buddhismus also überhaupt eine Religion ist, lässt sich nicht beantworten. Für denjenigen, der in der Religion einen Zustand der spirituellen Befreiung sieht und der sich bemüht, diesen Zustand für sich selbst und auch für andere Menschen zu erreichen, ist der Buddhismus selbstverständlich eine Religion. Für diejenigen, die von einer Religion zum Beispiel einen Gott und eine Heilserwartung nach dem Tode verlangen, ist er es nicht. Denn der Buddhismus kennt keinen Schöpfer, da alles entsprechend dem natürlichen Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma, entsteht, das von niemandem gemacht ist. Der Dalai Lama umschreibt diese Frage sinngemäß so: Der Verbund der Religionen schließt den Buddhismus aus, weil dieser eine Philosophie sei. Der Verbund der Philosophien schließt ihn aus, weil er eine Religion sei. Von beiden Seiten ausgeschlossen, werde der Buddhismus zu einer Brücke zwischen Religion und Philosophie. Hören Sie nun Auszüge aus dem Sutta Pitaka, einem der drei Teile der kanonischen Textsammlung des Dreikorbs, in dem Buddhas Lehrreden nach der mündlichen Überlieferung gesammelt sind.